Schwierigkeiten, diese Rede zu halten, beginnen mit der Anrede. Ich habe in den Materialien, sprich in den Antrittsreden meiner 8 Vorgängerinnen und Vorgänger im Amte, die ich miterleben durfte, nachgeforscht. Als erster Präsident einer Legislatur kann ich weder einen Statthalter noch eine Statthalterin begrüßen. Konradin Kramer hat Seck seine Rede mit Herr Regierungspräsident begonnen. Christian Egeler hat den Ratskolleginnen und Ratskollegen, er hat den Mitgliedern der Regierung seine Wertschätzung bekundet. Die Ratskolleginnen und Ratskollegen hat er sehr geehrt. Elisabeth Ackermann hat sich dazu entschieden, zuerst die Mitglieder des Großen Rates anzusprechen. Den Regierungsrat hat sie auf den 2. Platz verbannt. Heiner Fischer richtete sich als erster spezifisch auch an Mitarbeitende, die Medien und die Gäste an den Bildschirmen. Als Novum darf ich heute den Vorsitzenden des Gerichtsrates begrüßen. Dass keine Gäste im Saal respektive auf der Tribüne willkommen zu heißen sind, ist hoffentlich ein einmaliges Vorkommnis. Ich komme somit zur Anrede. Sehr geehrte Ratskolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Regierungspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Regierungsrätinnen und Regierungsräte, sehr geehrter Herr Vorsitzender des Gerichtsrates, sehr geehrte Mitarbeitende des Parlamentsdienstes, sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, sehr geehrte Gäste an den Bildschirmen. Wir sind gemäß § 80 unserer Verfassung die gesetzgebende und oberste aufsichtsführende Behörde des Kantons. Wer diese Bestimmung liest, mag den Eindruck bekommen, wir würden im Großen Rat die Gesetzgebungsarbeit autonom von A bis Z erledigen und dies erst noch munter und oft in der Absicht, Zeichen zu setzen. Dass Autonomie ein Trugbild ist, wissen wir. Zur Art und Weise, wie wir tatsächlich unsere gesetzgebende Funktion wahrnehmen, will ich einige Überlegungen mit Ihnen anstellen. Gesetzgebung ohne wesentliche Beteiligung der Exekutive ist eine rare Ausnahme. Es ist möglich, mittels Überweisung eines Anzuges an eine Kommission ein Rechtsetzungsprojekt zu lancieren, dieses ohne Beteiligung der Regierung auszuarbeiten und im Plenum zu verabschieden. Außerhalb der Änderungen am Parlamentsrecht ist ein solches Vorgehen außergewöhnlich. Gesetzgebung wird initiiert durch das Volk mittels Initiativen, durch den Großen Rat, durch Überweisung von Vorstößen oder durch Regierung und Verwaltung aus eigenem Antriebe oder als Reaktion auf bundesrechtliche Vorgaben. Mischformen sind häufig. Bis ein Ratschlag mit einem Gesetzesentwurf Einzug in unser Geschäftsverzeichnis hält, haben Regierung und Verwaltung viel Zeit und Ressourcen in das Vorverfahren investiert, haben Expertinnen und Experten beigezogen und Vernehmlassungen durchgeführt und sind zum Schluss gelangt, was sie natürlich nie zugestehen. Ihr Vorschlag stelle nun das Ei des Kolumbus dar und könne vom Großen Rat nur noch verschlimmbessert werden. Wenn jeder und jede von uns nach erfolgter Schussabstimmung das Ergebnis eines Gesetzgebungsverfahrens im Stillen oder öffentlich bewertet, so ist der Maßstab primär die Übereinstimmung des Gesetzes mit den eigenen politischen Vorstellungen. Dies ist legitim. Das Parlament trägt aber auch Verantwortung dafür, dass ein Gesetz in sich möglichst widerspruchfrei ist, mit höherrangigem Recht nicht kollidiert, mit gleichrangigem Recht harmoniert und so gut und verständlich formuliert ist, wie es ein Gesetz nur kann. Kurz, wir sollen das, was uns der Regierungsrat vorlegt, auch unter diesen Aspekten prüfen. So können wir ein klein wenig dazu beitragen, dass unsere Entscheidungen Legitimation auch durch Rationalität gewinnen. Dass wir gelegentlich den Mut haben sollten, nicht zu regulieren, will ich heute nicht thematisieren. In 9 Thesen, durchwegs subjektiv und apodiktisch, will ich darlegen, wie wir qualitativen Aspekten im Gesetzgebungsverfahren gerecht werden können. Parlamentarische Gesetzgebungsarbeit ist Kommissionsarbeit. Ein Beispiel: Die Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission hat das total revidierte Gerichtsorganisationsgesetz in 22 Sitzungen beraten. Die Debatte im Plenum dauerte etwa 2 Stunden, also so lange wie eine Kommissionssitzung. Das zuständige Regierungsmitglied darf und soll in der Kommissionsberatung mitwirken. Ich bin Verfechter der Ansicht, dass Regierung und Verwaltung im Kommissionszimmer Platz haben sollen. Die Kommission kann nur mit Einbezug der Exekutive gut arbeiten. Ihre Sachkunde, diejenige der Regierung, ist unverzichtbar. Sie ist davon zu überzeugen, Anträge der Kommission zu unterstützen. Ich erlaube mir nun einen Verstoß gegen die Gewaltenteilung, indem ich das zuständige Regierungsmitglied auffordere, wenn immer möglich selbst aktiv in den Kommissionsberatungen präsent zu sein. Zu Beginn der Kommissionsarbeit kurz ein Statement abzugeben und sich dann in den weiteren Sitzungen durch die Verwaltung vertreten zu lassen, ist aus meiner Sicht nicht förderlich für eine gute Beratung. Gegenstück zur regierungsrätlichen Präsenzpflicht ist aber ein fast vollständiger Verzicht auf Kommissionsberatungen ohne Einladung des Regierungsrates. Eine Kommission kann das Rad nicht neu erfinden. Kommissionen sollen intensiv am regierungsrätlichen Vorschlag arbeiten. Sie sollen diesen präzisieren, wo nötig korrigieren und in einzelnen Punkten neue Lösungen vorschlagen. Ein Gesetz völlig neu zu konzipieren, überfordert aber eine Kommission. Soll beispielsweise aus einer geplanten Partialrevision eines Gesetzes materiell eine Totalrevision werden, ist dem Plenum die Rückweisung zu beantragen. Die regierungsrätliche Verordnung ist stets mitzudenken. Eine wichtige Frage im Gesetzgebungsverfahren ist diejenige nach dem Spielraum des Verordnungsgebers, sprich der Regierung, die den Gesetzesentwurf ja selbst ausgearbeitet hat. Dass diese in der Regel für einen großen Spielraum plädiert, ist hier nicht zu verüben. In der Kommissionsberatung ist abzuwägen, in welchen Punkten ein Gesetz bestimmt formuliert sein soll und in welchen es der Exekutive Freiheit einräumen will. Wenn die Regierung bereit ist, einen schon bestehenden Verordnungsentwurf mit der Kommission zu teilen, ist dies hilfreich. Die fehlende Transparenz der Kommissionsarbeit ist eine gute Sache. Jedes Mitglied fühlt sich frei, Ideen vorzubringen und diese wieder zurückzuziehen, wenn sich sofort oder später sich diese Ideen, überspitzt gesagt, als Schnapsideen erweisen. Der Königsweg eines ethischen Findungsprozesses, die Suche nach dem Kompromiss, kann beschritten werden. Im Kommissionszimmer kann auch diskret die eine oder andere Kröte geschluckt werden. Und wie das älteste Ratsmitglied uns mitgegeben hat, Barmherzigkeit kann auch bei der Kommissionsarbeit geübt werden, die Offenheit für die Standpunkte des anderen. Die Rückkopplung mit den Fraktionen ist richtig und wichtig. Wenn im Plenum eine Fraktion unerwartet Anträge stellt, die nicht mit der Auffassung ihrer Kommissionsvertreter kompatibel sind, setzt oft Stirnrunzeln ein. Bei wichtigen Weichenstellungen in der Kommissionsarbeit dürfen und sollen Kommissionsmitglieder die Meinungen ihrer Fraktion abholen. Sie dürfen die Fraktion von der Kommissionsweisheit überzeugen zu versuchen. Sie dürfen, müssen aber nicht, ihre Meinung in der Kommissionsarbeit aufgrund der Fraktionsauffassung ändern. Auch Minderheitsberichte sind sorgfältig zu redigieren. Bei knappen Mehrheitsverhältnissen im Plenum kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine starke Kommissionsminderheit sich mit ihren Anträgen ganz oder teilweise durchsetzen wird. Der Bericht der Minderheit wird so dann zu einem wichtigen Teil der Gesetzesmaterialien. Die Ausarbeitung dieses Berichtes ist oft Fronarbeit. Das Kommissionssekretariat ist mit der Redaktion des Mehrheitsberichtes beschäftigt. Dies kann zu Minderheitsberichten führen, deren Qualität deutlich unter denjenigen, der von Mehrheitsberichten liegt. Zu viele Köche verderben den Brei, auch den Brei von Köchinnen. Wenn mehr als eine Kommission einen Gesetzesentwurf vorberät und dies zu 2 bis 4 Berichten mit divergierenden Anträgen führt und gleichzeitig der Regierungsrat Anträge aufrechterhält, dann steigt das Verschlimmbesserungsrisiko exponentiell. Mit Mitberichten zu geizen ist eine Tugend. Mut zur zweiten Lesung. Wir scheuen uns vor zweiten Lesungen. Ein Grund dafür sind die knappen Mehrheitsverhältnisse. Wer an einem Tage Abstimmung dank schlechter Präsenz der anderen Seite gewinnt, fürchtet, in einer zweiten Lesung wieder an Terrain zu verlieren. Wenn ein gemeinsames Verständnis dafür bestünde, dass zweite Lesungen nur der besseren Gesetzesredaktion dienen sollen, würden öfters solche angesetzt werden. Gerade wenn das Plenum sich mit Vorlagen, bei denen sehr viele mitgekocht haben, auseinanderzusetzen hat, könnte eine zweite Lesung zu kohärenteren Gesetzen führen. Dass mein Plädoyer zu zweiten Lesungen wenig Erfolg haben wird, ist mir bewusst. Wenn Sie sich der Verantwortung für qualitativ gute Gesetze in dem Sinne, wie ich es eingangs umschrieben habe, bewusst sind und entsprechend handeln, so werden Sie keine Lorbeeren ernten, die Ihnen bei der Wiederwahl oder bei politischem Aufstieg förderlich sein werden. Die einzige Belohnung ist, dass Ihnen vielleicht beim Antrag in einer Kommissionsberatung im Sinne des Alterspräsidenten Kolleginnen und Kollegen aus dem anderen Lager folgen und dass Sie leise flüstern dürfen: Heute habe ich etwas geschafft für Basel. Dem trockenen Teil meiner Ansprache will ich 2 autobiografisch motivierte Zitate anfügen. Mein Doktorvater Kurt Eichenberger hat 1954 das parlamentarische Verfahren wie folgt beschrieben. Ihm ist eine große Ruhe eigen, ein breit ausladendes, fast gemächliches Hinfließen im Strom der Zeit und der umfassenden Überlegung. Es ist jeder Eile abhold und setzt in reichem Maß Sicherungen ein, um Hastabkürzungen, Augenblicksentscheidungen auszuschalten. Das Gesetz als Frucht geistiger Zucht soll reifen können in einer Atmosphäre der Sorgfalt, der Umsicht, der Muße im guten Sinne. Wer von uns eine weitere Kommissionssitzung oder eine zweite Lesung beantragt, kann sich somit auf Kurt Eichenberger berufen. Trotzdem sollen wir im Sinne unseres jüngsten Ratsmitgliedes immer zeitig sein. In seiner Abschiedsvorlesung mit dem Titel »Als Jurist in der Politik« führte mein Vater, ein engagierter Kämpfer für einen Kanton Basel und nicht ein unnachgiebiger Kämpfer für das selbstständige Baselbiet, was folgt aus. Nicht zu bestreiten ist jedoch, dass Rechtsgelehrte, die sich vor versammeltem Parlament juristische Wortgefechte liefern, einen erheblichen Unterhaltungswert genießen und dazu beitragen, jede Klarheit zu beseitigen. Dass Redeschlachten zwischen Anhängerinnen und Anhängern divergierender pädagogischer Richtungen eine ähnliche Wirkung erzielen, ist kein Trost. Daraus folgt, dass diese Ansprache nicht zur Unterhaltung beiträgt, da ihr Stammtepede kein Jurist und keine Juristin widersprechen kann. Zu Redeschlachten unter Pädagoginnen und Pädagogen äußere ich mich nicht. Ich kann ja auch das Misstrauen gegen diesen Berufsstand nicht mit dem Bekenntnis, na ja, ich unterrichte Gitarre, abbauen. Der neueren parlamentarischen Tradition folgend werde ich meine ausführlichen Worte des Dankes in meiner Schlussansprache, hoffentlich im Rathaus, aussprechen. Dies mit einer Ausnahme. Meiner Vorgängerin Salome Hofer danke ich herzlich dafür, wie zielsicher sie unsere Wandergruppe von unserer wohlvertrauten SAC-Hütte am Marktplatz in die uns langsam nolens volens vertraut werdende temporäre Hütte am Messeplatz, Neudeutsch CCB Lodge, geführt hat. Salome Hofers Amtsjahr war geprägt von der Pflicht. Corona hat ihr das Kürprogramm gestohlen. Ihren Humor hat sie aber nie verloren. Und dass ihr Gemeinsamkeiten und gemeinsame Werte enorm wichtig sind, hat sie angekündigt und umgesetzt. Vielleicht haben Sie es bemerkt, ich habe in meinen Ausführungen markante Worte aus den Antrittsreden der Präsidentinnen und Präsidenten der 42. und 43. Legislatur in diese Rede eingebaut. Genaueres können Sie den Fußnoten im publizierten Text entnehmen. Die Zitierten bitte ich zu entschuldigen, dass ich ihre Worte in einen neuen Kontext einfügte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und eröffne hiermit, soweit dies das älteste und das jüngste Ratsmitglied nicht schon getan haben, und Sie haben dies getan, aber doppelt oder dreifach genäht hält besser, die erste Sitzung des ersten Legislaturjahres der 44. Legislatur des Großen Rates des Kantons Basel statt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und verspreche, relativ lange nicht mehr so lange zu sprechen. Wir kommen zu